Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier ist wieder Anpfiff 15:30, der Fußball-Podcast am Sonntagabend. 7 Tage sind seit der letzten Folge vergangen. 7 Tage. In 7 Tagen ist einiges passiert. Wir müssen heute sprechen über 2 Trainerentlassungen, eine Skandalwahl, mal wieder den VAR, den deutschen Klassiko und sage und schreibe 41 Tore an diesem 14. Bundesligaspieltag. Mit zur Unterstützung wieder mit dabei Fabi und Sören. Guten Abend, ihr beiden.
Hallo, von meiner Seite aus. Hi.
Ja, hallo zusammen.
Fabi, danke Sören, für den wunderbaren Einspieler, Tobi, sensationell.
Habe ich mir heute den ganzen Abend den Kopf drüber zerbrochen und ist ja ein bisschen was Gescheites bei rumgekommen. Lasst uns doch direkt anfangen. Ich denke, wir werden heute auch ein bisschen über die üblichen 60 Minuten gehen und ein bisschen Nachspielzeit mit einspielen. Woche begann, Sören, schon mit einer Trainerentlassung, mit der wir schon seit Wochen gerechnet haben, drauf gewartet haben, die dann aber doch ein bisschen plötzlich kam nach dem letzten Wochenende.
Ja, das stimmt. Du hast es ja auch schon in den letzten Folgen ein bisschen vorausgesagt. Du hast ja gesagt, Pal Dardai wird nicht bis zur Winterpause Trainer bei Hertha bleiben und das ist dann auch so gekommen. Ja, und die Auswahl auf den Nachfolger hat auch zumindest bei mir einige Irritationen ausgelöst, denn es wurde nämlich Taifun Korkut.
Ja, Taifun Korkut ist es geworden. Fabi, Freddy Bobic hatte ja kurz nach dem Spiel schon nach der Entlassung dann gesagt, dass die Entscheidung auf jeden Fall so gekommen wäre, auch wenn die Hertha das Spiel am letzten Wochenende nicht noch so kurz vor Schluss den Punkt bekommen hätte gegen Augsburg. Für dich auch überraschend?
Also die Überraschung, dass Pal Dardai gehen muss, kann es eigentlich nicht mehr sein, wenn man seit Wochen bzw. seit Monaten drüber spekuliert. Überraschend dann eher, finde ich, 2 Sachen. Zum einen, dass es dann Taifun Korkut wird und zum anderen frage ich mich, und das wäre die Frage an euch beide, es steckt ja immer ein gewisser Prozess dahinter, wenn ein neuer Trainer anfängt. Ist Taifun Korkut dann die Option, weil es schlicht und ergreifend keine andere gab, oder ist es wirklich eine Option, die wirklich wohl durchdacht mit ja, der Idee, dass es etwas Langfristiges zum Aufbau, ist er da der absolut richtige Trainer? Also das wäre meine Frage an euch.
Boah, schwierig, schwierig. Also ich habe mir jetzt gerade mal hier seine Stationen aufgerufen. Er war ja im Prinzip überall nur ein Jahr lang Trainer. Also sowas Langfristiges, glaube ich, ist es für Berlin nicht. Also dürfte es ja passen bis zum Saisonende und dann wird sicherlich eine größere Lösung gefunden werden.
Ich glaube, ich habe gestern irgendwo habe ich mal gelesen, dass es im Schnitt 22 Spieltage waren, die er im Amt war bei seinen jeweiligen Stationen im Schnitt.
0,66 Jahre.
Ja, deswegen, ich wollte gerade darauf hinaus, also die letzte Station in Stuttgart war 30.01., deswegen, da sieht man dann auch mal, wie lange er eigentlich schon raus ist, 30.01.2018, sprich die Saison ging bis Mai, 4 Monate und am 7.10.18 auch schon wieder entlassen. Also von daher und davor war er 3 Monate interimsmäßig in Leverkusen und davor 5 Monate in Kaiserslautern, was jetzt auch schon einige Jahre her ist. Also ich gehe davon aus, dass Freddy Bobic einfach nochmal neuen Schwung in die Mannschaft bringen wollte. Wollte sich hinterher wahrscheinlich nicht vorwerfen lassen, dass er nichts unternommen hat oder hätte. Und schielt dann wahrscheinlich auf einen neuen Trainer zur neuen Saison.
Das ist halt ja, aber Problem. Was ist denn das wieder für eine Idee dahinter? Ich meine, du musst ja jetzt irgendwann langsam auch mal ja, ein Stück weit versuchen, einen Trainer zu bekommen. Und wenn er ja wirklich langfristig dran arbeitet, dann ist es für mich dann schon umso überraschender, dass dann eine Interimslösung präsentiert wird. Wobei ich ehrlicherweise gar nicht weiß, wie ist er denn präsentiert worden als Trainer mit, wie lange hat er Vertrag? 1,5 Jahre?
Nee, wohl nur bis zum
Saisonende. Ende.
Ja. Bis zum Saisonende.
Also denke ich, dass Freddy Bobic sich da auch schon wieder den einen oder anderen zweiten Schritt, dritten Schritt, Plan B, C schon in der Schublade hat. Aber schmeißt mal ein paar Namen in die Runde. Wer fällt euch denn jetzt so spontan ein, wer sich das nächstes Jahr antun würde?
Also ist die Frage bezogen, wen es in dieser Situation anstatt Taifun Korkut
für die neue Saison.
Für die neue Saison.
Wer da jetzt wartet oder also so viele Namen sind ja jetzt, es sind zwar einige frei, aber keinen, den man jetzt sofort mit Hertha in Verbindung bringen würde oder der da hinpassen würde. Ich meine, wir hatten es ja vor einigen Monaten, wo er ja noch nicht in Dortmund, wie er unterschrieben hatte, war es ja Edin Terzic. War ja so ein heißes Eisen, wo Freddy Bobic lange dran war. Ansonsten fällt mir so aus dem Stegreif Lucien Favre.
Der war doch schon mal bei Hertha, oder?
Ja.
Ziemlich erfolgreich, glaube ich sogar. Das war doch damals auch die Saison, wo die bis zur Winterpause, glaube ich, ganz vorne waren und dann in der Rückrunde, glaube ich, irgendwann mal
oder war das
so abgestürzt.
War da die Pantelic und Voronin-Saison, glaube ich.
Ja.
Müsste das gewesen sein. Ja.
Na, der wäre natürlich ein fantastischer Trainer. Also ich finde ja grundsätzlich ist es ein absoluter Fußballfachmann, Lucien Favre. Ich glaube, dass er damals einfach bei Borussia Dortmund einfach beim falschen Verein war, weil er einfach vom Typen her da nicht so hundertprozentig hinpasst. Aber ich halte den für einen extrem guten Trainer. Die Frage ist natürlich, nach welchen Kriterien Freddy Bobic ein Stück weit seine oder seine Trainer aussucht. Und gefühlt war es für mich eigentlich immer, dass er schon auch ein persönliches Verhältnis zu den Trainern hatte. Kovac, Korkut vermute ich mal auch, dass es da eine Verbindung irgendwie irgendwo gibt. Für mich ist es einfach nur wahnsinnig überraschend, wie die Wahl auf Taifun Korkut kommt. Kann ich mir schwer erklären, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ziemlich merkwürdig. Aber ich
Sören, für was steht denn Taifun Korkut? Für welchen Fußball?
Für ein 4-4-2 mit Doppel-6, das kann ich dir sagen. Für ultra-defensive Spielweise. Man kann ja, glaube ich, auch für Berlin und für die Hertha nur hoffen, dass Bobic auch endlich mal einen Trainer findet, der zur Mannschaft passt. Ich glaube, das hatten wir ja bei Dardai schon gesagt, dass der Trainer einfach überhaupt nicht zur Mannschaft passt. Bei Favre weiß ich nicht, ob er mit diesen ja durchaus auch schwierigen Charakteren, die in der Mannschaft sind, zurechtkommt. Also es wird spannend. Roger Schmidt wird ja genannt, wobei ich da glaube, dass er mögliche Champions League mit der PSV nicht eintauschen wird gegen ein Engagement in Berlin. Es wird spannend sein, auf jeden Fall.
Aber trotz alledem, ja, Fabi?
Nee, ich glaube einfach, Roger Schmidt oder Roger Schmidt, ich glaube, der hat es ja im Sommer war das ja auch schon mal Thema, als er in der ein oder bei dem ein oder anderen Verein gehandelt wurde. Und ich glaube, dass er da in Eindhoven eine ziemlich klare Mission verfolgt. Und ich glaube, dass er da im Sommer auch gar kein Interesse daran hat, zu Hertha zu wechseln. Ich glaube, das ist dann ja vielleicht auch nochmal, ich weiß gar nicht, aber dann doch viel attraktiver, glaube ich, wenn du mit Eindhoven in der Champions League spielen kannst, so wie ihr das gerade eben auch gesagt habt, als mit der Hertha dann den Neuaufbau zu beginnen. Und eigentlich kann es ja nur ein Trainer werden, der wirklich ja für 2, 3, 4 Jahre wirklich an dieser Mission Hertha, der da wirklich Bock drauf hat, gleichzeitig auch noch eben das Wissen und eben auch die Eigenschaften mitbringt, den Verein endlich wieder nach vorne zu bringen, weil das, was auch heute wieder auf dem Platz war, das kann ja eigentlich nicht das sein, was sich die Verantwortlichen der Hertha wünschen für die Zukunft.
So, ich gucke jetzt gerade noch, um noch den letzten Namen für heute dann reinzuschmeißen und die Spekulation ins Rollen zu bringen. Frankreich, AS Monaco, momentan auf Platz 7, vielleicht auch nochmal Niko Kovac nochmal mit ins Boot holen.
Ja, aber das ist ja genau dieses Langweilige. Wir haben ja im Sommer auch schon mal über die Transfers der Hertha gesprochen. Das ist halt alles dieses Bobic-Netzwerk. Und ob das dann immer die Lösung ist, aber klar, bei Kovac würde natürlich auch, passt ja, er ist ja Berliner. Vielleicht gibt es ja da doch eine Möglichkeit, dass es für ihn interessant sein wird, aber puh.
Ja, wir werden mal schauen, wie die Hertha sich jetzt die nächsten 17 Spiele so durch die Liga rumpeln wird und ob Taifun Korkut die richtige Wahl war zur jetzigen Zeit. Ich habe mir überlegt, wir springen heute so ein bisschen zwischen den Themen und fangen wir direkt mit dem Sonntagsspiel an, Sören. Die Hertha hatte ja dann heute zumindest von der Einstellung her nach einem 0-2 Rückstand gegen den VfB sich wirklich noch einen verdienten Punkt erkämpft.
Ja, das war jetzt bei den Stuttgart war sicher ein Punkt für die Moral, wie es so schön heißt. VfB, glaube ich, hatte eine richtig gute Anfangsphase, mit dem 2-0, also mit 2-0 in Führung gegangen, dann vor der Halbzeit Jovetic auf 2-1 gestellt. Muss man schon sagen, hat der VfB auch so ein bisschen den Faden verloren und davon hat die Hertha profitiert, hat dann das 2-2 durch Jovetic gemacht in der, ja, ich glaube, knapp Viertelstunde vor Schlusspfiff. Ja. Ja. Und ja, ich glaube schon, das Unentschieden geht auch so in Ordnung.
Ja, der VfB jetzt zu Hause insgesamt 11 Punkte geholt von möglichen 14 Punkten, die sie bis jetzt auf dem Konto haben. Also zu Hause, da punktet der VfB. Jetzt kommen auch so nach und nach die ganzen verletzten Spieler zurück. Heute auch in der Offensive war wieder mit Förster und auch Marmoush und Al-Ghadaoui waren drei Offensivspieler wieder auf dem Platz, was man auch beim Spiel des VfB auf jeden Fall gesehen hat. Und das Beste natürlich, nach knapper halbe Stunde vor Schluss wurde Silas noch eingewechselt. Das hat mich wirklich sehr gefreut und da können wir uns, denke ich mal, die nächsten Wochen auch auf ansteigende Form bei ihm freuen. Ja, die Hertha nächstes Wochenende. Gegen wen haben wir die Hertha?
Ne, Heimspiel gegen Bielefeld.
Heimspiel gegen Bielefeld. Ja. Ah, okay. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht. Dann machen wir die Woche, gehen wir mal in der Woche noch ein bisschen chronologisch weiter vor. Die Skandalwahl können wir ganz kurz mal abhaken. Sören, deine Meinung?
Ja, ich glaube, Oli Kahn hat es gestern vor dem Spiel gesagt, also und heute auch bei Sky 90, wer 41 Tore in einer Saison schießt, so eine Wichtigkeit für eine Mannschaft hat, der verdient diesen Ballon d'Or eigentlich. Und das war und ist nach wie vor Robert Lewandowski.
Fabi, wir hatten ja auch schon den einen oder anderen Satz drüber verloren.
Ich glaube einfach nur, was für mich einfach ein Stück weit komisch war, ich glaube, von einem Skandal zu sprechen, wenn nachdem ich in der Nacht drüber geschlafen habe, geht dann zu weit, weil es ist immer noch Lionel Messi. Trotz alledem, ich wäre natürlich auch bei Robert Lewandowski gewesen, aber ich glaube, eine Sache hat mich an der Wahl wirklich sehr gestört, beziehungsweise habe ich nicht verstanden. Die Wahl besteht ja für die Journalisten. Es gibt drei Kriterien und ein Kriterium davon ist sozusagen Karriereleistung. Und dann frage ich mich dann schon, inwiefern man eine Auszeichnung für die letzte Saison oder für das zurückliegende Jahr bedeutet für mich eigentlich dann auch tatsächlich, was in diesem Jahr geleistet wurde. Und da steht das, glaube ich, das Geleistete von Robert Lewandowski im Verhältnis zu Lionel Messi, ja, müsste die Wahl normalerweise klar ausfallen. Von daher, ja, die Frage ist für mich dann nur im Nachhinein, ja, ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat es auch gesagt, wenn nicht in dem Jahr, in welchem dann sonst. Und ich glaube, das war so ziemlich die letzte Chance für Lewandowski. Und es ist einfach nur schade, dass es dann ja in dem Fall nicht gereicht hat, um ihm letztendlich den Pokal zu bekommen.
Ja, ist ja wieder das leidige Thema, was wir auch immer und immer wieder ansprechen. Es ist halt auch wirklich eine Journalistenwahl. 130 Journalisten auf der ganzen Welt haben abgestimmt und da kommen natürlich auch viele aus Süd- und Mittelamerika und sonst woher, die sich dann den Wecker dann doch für Spiele eher aus der Premier League stellen, anstatt für Spiele aus der Bundesliga und vielleicht auch da die Bundesliga auch immer noch nicht so weit verbreitet ist und dass dann halt so Leistungen von Lewandowski vielleicht auch in dem einen oder anderen Land immer noch nicht so wirklich wahrgenommen werden, ne? Also ich glaube, ich hatte mir die Spielerliste noch einmal kurz durchgeschaut. Insgesamt 14 Spieler alleine aus der Premier League sind gelistet gewesen. Und die nächste Phase ist alleine, dass 5 Spieler aus Italien dabei sind und mit Robert Lewandowski ja wirklich nur ein einziger Spieler aus der Bundesliga dabei gewesen ist. Also das ist schon ziemlich merkwürdig gewesen, aber gut.
Es war ja eh eigentlich auch noch witzig. Ich glaube, Marcel Reif hat es in seinem Podcast, glaube ich, auch erwähnt, dass der aktuelle Weltfußballer in so einer kleinen fußballerischen Krise steckt und der Welttorhüter die meiste Zeit bei Paris auf der Bank verbringt. Ja, ist schon auch irgendwie die Ironie der Geschichte. Aber gut.
Aber mit der Messi-Wahl kann man letztendlich, wie gesagt, wer war es nochmal, kann man jedes Jahr eigentlich auch Messi, wenn es danach geht, geben, ne? Aber gut, sei es drum. Ja, der Bundesligaspieltag fing an mit dem Freitagabendspiel, Sören.
Ja, das Freitagsabendspiel zwischen Union Berlin und RB Leipzig, das hat Union mit 2-1 für sich entschieden und das hat ja auch dann dazu geführt, dass wir gleich noch ein weiteres Thema haben, nämlich die Entlassung von Jesse Marsch. Aber man muss wirklich sagen, Union hat sich den Dreier mehr als verdient. RB war, ja, man muss sich sagen, wirklich, wirklich wieder schlecht. Ich weiß nicht, woran es im Moment liegt. Am Trainer kann es ja eigentlich nicht gelegen haben, die letzten zwei Spiele, der saß ja gar nicht auf der Bank. Ja, schwierig. Auf jeden Fall verdienter Sieg für Union gegen Leipzig, die jetzt so ein bisschen auch den Anschluss an die internationalen Plätze verlieren.
Er fing ja schon für Union super an, nach 5 Minuten Taiwo Awoniyi mit seinem 9. Saisontor. Ja, was soll man da großartig sagen? War zur Stelle, macht das 1, besorgt das 1 zu 0 und RB in den ersten, ja, eigentlich in der kompletten ersten Halbzeit kaum Zugriff aufs Spiel bekommen, nicht in die Zweikämpfe gekommen, beziehungsweise jeden Zweikampf eigentlich verloren. Union, wie wir sie kennen, hinten defensiv sehr robust, sehr stabil und dann ging es immer wieder schnell über die Außen und Urs Fischer war es ja, der auch Geraldo Becker mit eingewechselt hatte. Haraguchi war dafür auf der Bank und der hat auf der rechten Seite sich ein richtig heißes Duell auch mit Gvardiol geliefert. Aber in allen Mannschaftszeilen der Leipziger war an diesem Freitag ja, Abstimmungsprobleme, die Abstände zwischen den einzelnen Spielern zu weit weg. Fabi, wie hast du es gesehen? Auch ähnlich wahrscheinlich.
Ja, zuallererst muss man einfach mal, ja, glaube ich, auch vielleicht dir eine Hausaufgabe geben, wie viele Heimspiele letztendlich die Union oder die Unioner letztendlich abgegeben haben. Weil ich glaube, vor allem die Auftritte zu Hause, die sind wirklich bärenstark. Also es ist auch für alle Mannschaften, die nach Berlin zu Union fahren, glaube ich, eine wirklich ja, eklige Aufgabe. Und was immer wieder auffällig ist, wenn man über die Unioner spricht, das ist wirklich sehr, sehr kompakt. Was mir immer mehr gefällt, ist, dass die Unioner eigentlich auch eine Mannschaft sind, die so langsam anfangen, auch noch teilweise oder phasenweise ja, dann zwischendurch immer wieder richtig guten Fußball zu spielen. Und auf der anderen Seite ist es ja ein bisschen grotesk, weil die Unioner ja auch diese Spielweise jetzt auch gegen Leipzig wieder dem Gegner den Ball überlassen, aber dann eben überfallartig nach vorne. Und ja, man kann sich so langsam damit anfreunden, dass die Unioner eine Mannschaft sind, die durchaus in der ersten Hälfte der Tabelle und berechtigt dahin gehören.
Ja, angefangen beim 1 zu 0, wo ein Ball hoch reinkommt, Baumgartl gewinnt da das Kopfballduell gegen Henrichs war es, glaube ich. Ja, und dann tippt der Ball im 5-Meter-Raum einmal auf. Gvardiol, ich weiß nicht, was er da versucht, sein Körper oder ob Gulaschi rauskommen sollte. Sind dann so Konzentrationsfehler, schlagt den Ball einfach weg, passiert nichts. Da spitzelt Awoniyi ihm dann den Ball einfach weg und ins Tor aus 3 Metern. Und kurz danach war ja eine Szene, 11. Minute, Geraldo Becker bricht auf rechts durch, spielt den Ball quer und in der Mitte war es ja dann Kruse und auch Awoniyi, die beide verpassen. Entschuldigung. Und ja, kurz danach sah Andi Lute etwas unglücklich aus.
Ja, mal kann man so sagen, da ist der Ball so durchgerutscht. Wobei, klar, das kann immer passieren, sieht unglücklich aus, aber ich glaube, dass ist auch ein großer Erfolgsfaktor bei Union. Sie haben mit Andi Lute eigentlich einen sehr, sehr guten und konstanten Bundesliga-Torwart im Kader. Und der hat schon den einen oder anderen Punkt gerettet. Von daher, klar, das war sein Fehler, das weiß er auch sicherlich. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt in den nächsten Spielen sich durchziehen wird, dass er ein Unsicherheitsfaktor wird.
Nein, das glaube ich auch nicht. Hat danach ja auch nochmal die eine oder andere Aktion mit dabei gehabt, hat auch der Mannschaft wieder hinten für viel Ruhe gesorgt. Und ja, die 2-1-Führung gelang dann durch Timo Baumgartl, kurze Ecke, hoch zum 16er gespielt. Max Kruse zog ab, Ball wurde ein bisschen abgefälscht, Gewühle im 5-Meter-Raum. Und ja, Timo Baumgartl stand dann richtig und drückte den Ball dann zur 2-1-Führung über die Linie. Ja, und auch in der zweiten Halbzeit hatte man nicht den Eindruck, dass RB wirklich eine Idee hatte, da wirklich noch weiter ins letzte Drittel vorzustoßen, weil waren kaum gefährliche Abschlüsse mit dabei. Kurz vor Schluss war, glaube ich, noch die Möglichkeit durch Fabi Wobbey für den Ausgleich, nachdem es ja letzte Woche falsch war. Wobbey. Und ja, und so, und du hast es gerade angesprochen, kurz am heutigen Sonntag. Am Samstag wurde schon drüber spekuliert, setzte RB dann Jesse March nach 6 Monaten, 5 Monaten dann im beidseitigen Einverständnis vor die Türe. Ein gescheitertes Experiment.
Ja, ich weiß nicht, ob man es als Experiment bezeichnen kann. Er kommt ja aus dem RB-Kosmos. Er hatte ja wohl auch ein Gespräch oder mehrere mit Oliver Minzlaff. Da hat er ja auch schon die Frage gestellt, ob er zu der Mannschaft wirklich passt. Und die Antwort scheint dann nein zu sein. Und Ja, und wenn man so dieses Thema auch jetzt einfach mal vergleicht mit seiner durchaus erfolgreichen Zeit in Salzburg, wo er in 94 Spielen ja 2,18 Punkte im Schnitt geholt hat, da hat er meist immer mit einem 4-4-2-System gespielt. Und bei RB, da spielt er mit einer Dreierkette. Ich glaube, das ist auch nicht so, ja, das, womit er sich wirklich angefreundet hat. Und da muss man wirklich sagen, es hat nicht gepasst. Und jetzt kann man für Leipzig ja auch nur hoffen, dass ein Trainer kommt, der diese Mannschaft besser in den Griff bekommt.
Fabi ist ja so vom Gefühl her oder so, wie sich das anhört, eigentlich so ein bisschen die gleiche Situation wie vor 3, 4 Wochen bei Marc van Bommel, dass sich da der sportliche Leiter bei der Trainerwahl wieder getäuscht hat.
Glaube ich gar nicht so, dass man das vergleichen kann, weil ich, ja, ich bin, glaube ich, schon ja, ein kleiner Fan von Jesse Marsch, weil vor allem der Fußball, den die Salzburger unter seiner Leitung gespielt haben, das war ein verdammt guter Fußball. Und ich glaube, da könnte mir kaum widersprechen, was er damals aus der Mannschaft geholt hat. Speziell, ich erinnere mich an so Champions League-Abende in Liverpool beispielsweise. Das war wirklich richtig, richtig guter, offensiver, toller Fußball, den er hat spielen lassen. Und ich war auch vor der Saison ja schon jemand, der gesagt hat, mit dem Kader plus Jesse Marsch, dass es wirklich ja ein ganz heißes Eisen ist für eine Mannschaft, die ganz vorne angreifen kann. Und aus irgendwelchen Gründen hat das wahrscheinlich nicht funktioniert. Und ich vermute einfach, ja, vielleicht ist es dann doch ein bisschen ähnlich, aber dass er einfach nicht zur Mannschaft gepasst hat. Aber nach wie vor, ich halte ihn für einen absolut Spitzentrainer, der jetzt wieder auf dem Markt ist.
Was schon ein bisschen komisch klang heute, das drang dann bei der einen oder anderen, in dem einen oder anderen Forum schon durch, dass die Spielidee von Jesse Marsch ja eigentlich dieses Überfallartige, dieser RB-Fußball, den wir hier eigentlich noch von vor 3, 4 Jahren kennen. Und in den letzten 1, 2 Jahren war es ja unter Julian Nagelsmann so, der die Mannschaft mehr zum Ballbesitzfußball wieder entwickelt hatte und dass da so die einzelnen Spieler die eine oder andere Anweisung einfach gefehlt hat, weil sie einfach nicht wussten, wie sie sich jetzt in gewissen Spielsituationen zu verhalten haben. Das hat man teilweise jetzt die Saison auch des Öfteren bei der Konterabsicherung gesehen, dass RB da hinten teilweise wirklich offen wie ein Scheunentor war. Und auch nach vorne hin, die haben mit André Silva ja wirklich einen Top-Stürmer letztes Jahr aus Frankfurt geholt. Und den haben sie dieses Jahr ja auch immer noch nicht wirklich vorne ins Laufen bekommen, sodass da die Spielweise, glaube ich, auch ein großer Faktor dieses Jahr war oder immer noch ist.
Ja, und ich glaube, dass ein absoluter Schlüsselspieler mit Dani Olmo fehlt einfach. Ja, er hat ja im Prinzip, ist glaube ich jetzt wieder verletzt, aber er war ja nie so wirklich Thema in dieser Saison. Und das war ja schon ein Spieler, auch gerade in der letzten Saison, der ganz, ganz wichtig war für diese Mannschaft. Und ich meine, jetzt gegen Union haben Tyler Adams und Konrad Leimer in der Zentrale gespielt. Das ist natürlich dann schon mal ein Unterschied. Das sind jetzt keine absoluten Spielgestalter. Und das ist auch etwas, glaube ich, was der RB-Mannschaft so ein bisschen abgeht. So ein Spieler, der auch mal wirklich, wie du schon sagst, André Silva in Aktion bringt.
Wobei du aber auch jetzt Jesse Marsch keinen Vorwurf machen kannst bei Dani Olmo. Ich glaube einfach,
Nein.
wenn du einen Spieler hast, der ja, gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich auch den ganzen Sommer durchspielt mit EM und Olympia, dann ja, mehr oder weniger ohne Pause oder nicht wirklich fit in die Saison geht, das ist halt einfach nur unfassbar schade, weil welches Potenzial der Kerl hat, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Und ich meine, im Sommer war er auch von dem einen oder anderen Top-Verein gejagt, aber er zollt einfach dem Tribut, was er im Sommer leisten musste bei den beiden Turnieren. Und ich glaube, die Spanier sind sogar ins Finale gekommen bei Olympia noch, oder?
Ja, richtig am Finale gespielt, ja.
Ja, und wenn du zwei solche Turniere in den Knochen hast, und was man ja auch nicht vergessen darf, ist dann die, ja, die Umstände drumherum. Also damals auch mit Corona, da ist ein Turnier dann eben auch nochmal anders. Ja, also wie gesagt, es ist halt in dem Fall für RB Leipzig schade. Und gleichzeitig verlierst du halt noch ein, zwei Schlüsselspieler. Darf man auch nicht vergessen. Trotz alledem ist der Kader und daran muss sich wahrscheinlich Jesse Marsch am Ende auch messen. Also er hat ja den Mund auch ziemlich voll genommen vor der Saison. Der Kader ist breit genug, der ist stark genug besetzt und anscheinend hat er es nicht geschafft, letztendlich das durchzubringen, wofür er eigentlich steht, nämlich Tempofußball, offensiven Fußball. Und letztendlich ist er jetzt wieder frei auf dem Markt. Vielleicht ein Trainer für die Hertha.
Ja, er hat es ja selber sich ein bisschen die Kritik eingeheimst und hat gesagt, bezüglich, er ist ja Amerikaner und er kennt das nicht so, dass er die Spieler wirklich so hart rannimmt, sondern dass man quasi offen mit den Spielern kommuniziert und nach Lösungen sucht und er ihnen auch lange Leine lässt, dass sie sich frei, mehr oder weniger frei entfalten können. Und ja, das scheint einigen Spielern bei RB wirklich nicht so gepasst zu haben, aber manche brauchen es vielleicht klare Ansagen, manche haben es ein bisschen locker genommen. Ja, und so spaltet es dann relativ schnell in der Mannschaft, ne? Ich meine, außer Christopher Nkunku und Gulagi vielleicht noch, war kein Spieler ansatzweise in Normalform, wie
Ah, ich
wie
würde
letztes
Yusuf
Jahr.
Paulsen. Yusuf Paulsen
Okay,
vergisst du in der
ja, okay,
Aufzählung.
vom
Ich glaube,
Einsatz
der
her,
hatte
ja.
ja vor seiner Verletzung auch mal zeitweise Silber den Rang abgelaufen, seine Tore gemacht. Gut, aber ich meine, am Ende des Tages, ich glaube, da können wir jetzt einen Haken dahinter setzen. Ich bin gespannt, wer jetzt als nächstes kommt, wobei ich eher dazu tendiere, dass Bayer Lorzer wahrscheinlich auch bis zum Ende der Saison bleiben wird.
Also interessant fand ich zumindest heute die Aussage von Mislav, dass er auf jeden Fall in den nächsten 2, 3 Tagen wohl einen neuen sportlichen Leiter präsentieren wird, der wohl auch schon feststeht nach Krösche, der ja abgewandert ist. Bin ich da echt mal gespannt, wer da als erstes kommt und ja, die Trainerposition dort, ob es ein deutscher Trainer wird. Da wurde nämlich Roger Schmidt auch plötzlich heute gehandelt, aber da sagte Rudi Völler heute im Doppelpass auch, der fühlt sich so pudelwohl in Eindhoven, damit ist nicht zu rechnen. Und welcher Trainer geht jetzt aus irgendeinem festen Vertrag raus? Das kann ja nur letztendlich ein vertragsloser Trainer sein. Also von daher wird bestimmt ein großer Name werden.
Ja, die perfekte Lösung wäre eigentlich Ralf Rangnick gewesen, oder? Hätte er ein paar Wochen gewartet, bis er bei United einen Vertrag unterschreibt, dann wäre doch Rangnick eigentlich die perfekte Lösung gewesen.
Ja, wobei, ob Ralf Rangnick sich noch ein zweites Mal RB, ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte.
Nein, ich glaube, er ist ja auch damals, ich glaube, mit Minslav, das hat ja auch nicht so gut funktioniert und ich glaube, die beiden können auch nicht so gut miteinander. Von daher, nee. Ich bin gespannt.
Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Ja, der Samstag hatte auch schon einige Tore zu bieten. Lass uns doch mit dem Spiel anfangen, sehen, Fabi, wo es am meisten gescheppert hat. Die Werkself aus Leverkusen hat ja, Greuther Fürth so ziemlich vermöbelt, hätte auch noch zweistellig werden können. 7-1 gewinnt am Ende die Werkself gegen völlig desolate, überforderte Greuther Fürther, die die ersten, ja, ich sag mal, 20, 25 Minuten noch einigermaßen gut mithalten und gut im Spiel sind. Aber danach geht es dann wirklich dahin und Leverkusen hat sich da wirklich in den Rausch gespielt.
Also ich würde vor dem Sören gern anfangen, weil bei mir geht es ganz kurz. Zu dem Spiel gibt es bei mir eigentlich nicht viel zu berichten. Ich würde nur das Wort bei dir desolat würde ich rausstreichen, Tobi. Ich glaube einfach in der Fürther Mannschaft ja, steckt nicht mehr viel. Und wenn du dann am 14. Spieltag mit einem Punkt am Tabellenende stehst, dass du dann irgendwann nach dem dritten, vierten Gegentor einbrichst, ist, glaube ich, das Menschlichste. Und wie gesagt, es reicht nicht für die Bundesliga und von daher gibt es, glaube ich, zu dem Spiel nicht viel zu sagen von meiner Seite. Sören, du darfst jetzt in den ausführlichen Spielbericht gehen.
Ja, ich glaube, ausführlich braucht man das wirklich nicht machen. Das geht ab, auch in der Höhe absolut in Ordnung. Was man, ich glaube, Fürth immer noch so ein bisschen an, ja, oder ein bisschen loben muss bei Fürth, ist, dass sie weiterhin versuchen, offensiven Fußball zu spielen. Das geht dann zwar in den meisten Fällen in die Hose, aber Fabi, du hast ja richtig gesagt, das ist für die erste Liga. Ja, reicht es einfach nicht. Machen Woche für Woche dieselben Fehler defensiv. Ja, es ist nicht das Bundesliga-Niveau und deshalb stehst du da auch völlig zu Recht auf dem 18. Tabellenplatz.
Ja, Patrick Schick mit Hattrick und insgesamt in 25 Minuten jetzt und insgesamt 4 Toren. Diaby in super Spielfreude eigentlich wie die ganze Werkself. Und ja, das ist der höchste Bayer-Sieg zu Hause, der letzte 2004 6:0 gegen Kaiserslautern. Und ich denke, Leverkusen jetzt auf Platz 3 hat sich wirklich wieder rangerobbt an die oberen beiden. Die letzten Wochen auch ziemlich gute Leistungen gezeigt. Und ja, unter der Woche geht es dann noch in der Euroleague weiter, in einem ziemlich bedeutungslosen Spiel, da die Werkself jetzt auch schon weiter ist. Und am nächsten Samstag wartet ein schweres Auswärtsspiel bei der Frankfurter Eintracht. Aber Greuther Fürth auch im Schnitt, also jetzt schon 46 Gegentore, im Schnitt 3 Stück. Ja, ich weiß gar nicht, gegen wen es als nächstes geht, gegen Union zu Hause. Ja, mal gucken, wie es da geht. Auf jeden Fall wäre es ja zu wünschen, dass Greuther Fürth noch vielleicht den einen oder anderen, das ein oder andere Erfolgserlebnis noch die Saison verzeichnen kann. Kommen wir zum Spiel, was vom Kampf und Einsatz so ziemlich geprägt war. Kommen wir zum 1:1 der Bielefelder gegen den 1. FC Köln, Sören.
Ja, tue ich mich ein bisschen schwer, so das einzuschätzen, weil ich glaube, es war auch irgendwie ein ausgeglichenes Spiel. Gerade in der zweiten Halbzeit, Bielefeld fand ich besser sogar als die Kölner. Dementsprechend würde ich schon auch sagen, dass das 1:1 durchaus in Ordnung geht.
Ja, das ist eigentlich, spulen wir mal ein paar Wochen zurück, das ist genau der springende Punkt. Die Arminia macht, glaube ich, ein gutes Heimspiel, würde ich behaupten, speziell dann vor allem auch in der zweiten Hälfte, als die Kölner meines Erachtens auch stark nachgelassen haben. Aber am Ende fehlt es dann einfach im letzten Drittel an Genauigkeit, vielleicht auch ein bisschen Zielstrebigkeit. Und dann sind wir genau eigentlich wieder an dem Punkt von vor ein paar Wochen. Ich glaube, die Arminia an sich, sie wirft in den allermeisten Spielen immer alles rein. Sie sind ähnlich, wie wir das auch vor ein paar Wochen schon mal von den Bochumern, glaube ich, auch gesagt haben, wenn die ins Spiel gehen. Sie sind nie wirklich die ja unfassbar unterlegene Mannschaft und laufen der Musik hinterher. Ganz im Gegenteil. Also sie machen ihr Spiel oder sie bringen ihr Spiel durch, aber es reicht halt nie zu 3 Punkten. Und am Ende des Tages ist es dann einfach in einem Heimspiel, wo du die Möglichkeit hast oder wo du wirklich sehr nahe dran bist an dem Dreier und es reicht wieder nicht. Ja, so steigst du ab, leider.
Ja, ihr habt es jetzt bald schon angesprochen, mit ein bisschen Quäntchen Glück, was in Bielefeld jetzt auch mal langsam zugehen sollte, werden da die 3 Punkte auf jeden Fall sicher gewesen. Die Kölner, 17. Minute, 1:0 Salih Özcan. Bielefeld geht nicht schnell genug hinten raus. Ja, Özcan dann frei vor Ortega. Und 57. Minute der Ausgleich durch Lasme. Und ja, dann hat die Bielefelder Mannschaft eigentlich ein ziemliches Offensivfeuerwerk oder zumindest bemüht, sich offensiv vorne einzuschalten. Hatten auch durch Fabian Klos, der zweimal frei vor vom Kölner Torwart war, Top-Chancen. Aber wenn du die Dinger dann nicht reinmachst, dann wird es richtig, richtig eng. Und am kommenden Spieltag spielen ja die Bielefelder in Berlin, was auch auf jeden Fall auch ein ganz, ganz spannendes Spiel werden wird.
Aber bei den schlechten Berlinern, oder?
Bei den schlechten Berlinern. Momentan noch. Noch. Wer weiß, was da die nächsten Wochen so passiert in Berlin. Sören, ich denke, du hast dich sehr über den 13-0-Erfolg der Mainzer gefreut.
Ja, gegen den VfL Wolfsburg. Das war ja so in den letzten Wochen ein bisschen was gegen mich geschossen hat, der erfolgreiche Einstand von Florian Kohfeldt. Wobei ich jetzt an diesem Wochenende den Eindruck hatte, Mainz hat gegen Werder Bremen gespielt, weil der VfL Wolfsburg war ja überhaupt nicht gefährlich. Im Prinzip über die ganzen 90 Minuten, ja, ich weiß gar nicht, ob es da große, klare Torchancen gab. Mainz gewinnt souverän 3:0 und beim VfL Wolfsburg, ja, wage ich es mal zu bezweifeln, dass in den nächsten Wochen Besserung in Sicht ist. Denn auch in der Champions League, ist zumindest meine Meinung, sieht es ja nicht so gut aus.
Also ich glaube auch, aus der Champions League werden die Wolfsburger definitiv rausfliegen. Dafür ja, sind die Auftritte in den letzten Wochen auch oder die letzten beiden Spiele eigentlich auch, sieht nicht gut aus. Ich muss sogar sagen, ich weiß nicht, an was liegt, vielleicht an der Vorweihnachtszeit, dass ich im Sören ja dahingehend recht geben muss.
Endlich,
aber
endlich.
Das war ein Auftritt zum Vergessen. Also ich erkenne die Wolfsburger Mannschaft ein Stück weit einfach gar nicht wieder. Ne? Also dann auch die Art und Weise, wie sie so ein Spiel bestreiten. Und dann, gut, natürlich, es geht bescheiden los. Du liegst nach 4 Minuten 2:0 hinten. Aber es kam ja dann eigentlich auch nicht viel. Und ich glaube, in der Mannschaft mit der Aufstellung jetzt auch wieder am Wochenende, ja, da musst du einfach auch auswärts ja, bei den Mainzern zumindest irgendwie ja, ein Stück weit auch den Druck aufbauen können und auch das gelang nicht. Also es war wirklich ein ganz, ganz schwacher Auftritt der Wolfsburger.
Ja, das ganze Spiel spielte den Mainzer natürlich in die Karten, gehen früh in Führung durch Johnny Burkhardt, der wieder auf Höhe der Abseitslinie perfekt in Szene gesetzt wurde und dann eiskalt vom Tor verwandelt. Siebte Saisontor schon für den Jungen, freut mich wirklich. Also seit Wochen in bestechender Form. Ja, das 2:0 nach einer kurzen Ecke hoch zum 16er und Anton Stach mit seinem ersten Bundesligator, ein richtig schönes, sehenswertes Tor vom 16er, schön in den Winkel. Ja, und der VfL Wolfsburg dann zwar mit mehr Spielanteilen, aber so mehr mit Mittelfeldgeplänkel und wirklich in den 16er reingekommen, wirklich gefährlich geworden, sind sie eigentlich nicht.
Aber das ist ja genau das, was ich eben auch meinte, ne? Also es hat ja auch überhaupt gar nicht den Eindruck gemacht, dass die Wolfsburger irgendwie gefährlich werden können in dem Spiel.
Nein, überhaupt nicht. Man hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass da in Ansatzweise überhaupt eine Reaktion von der Mannschaft kommt. Die Mainzer hatten alles weitestgehend in den Griff, haben die Räume eng gestellt, haben immer mal wieder ein paar taktische Fouls eingebaut, um mal wieder ein bisschen Tempo rauszunehmen. Ja, hinterher das 13. der 89. Eigentor durch Lacroix nach einer Freischussflanke von Boetius. Passte natürlich noch zu dem Abend und ja, Florian Kohfeldt wechselte dann ja sogar noch Maxi Arnold und wer war es noch? Baku und Burks aus. Dreifachwechsel, der war auch überhaupt nicht damit mit deren Leistung zufrieden. Hätte er, glaube ich, die komplette Mannschaft runternehmen können. Aber jetzt unter der Woche, so, und du hast es auch gesagt, du gehst nicht davon aus, dazu weiterkommen, aber das ist ja dann wirklich so ein 50-50-Spiel gegen Lille, was da, glaube ich, das Hinspiel war, glaube ich, knapp, war, glaube ich, ein Unentschieden.
0-0, und 0-0. Da hatten die doch auch relativ genau. Früh eine rote Karte, glaube
Richtig,
ich, oder?
Genau. Ja. Also deswegen, mit dem Sieg wäre der VfL sogar noch eine Runde weiter in der Champions League. Wollen wir da mal die deutschen Daumen drücken, dass es da dann vielleicht mal wieder erfolgreicher für den VfL Wolfsburg wird.
Ja, aber vielleicht nur ganz kurz zu VfL, was natürlich auch, glaube ich, ein Unterschied ist zwischen der Zeit Marc van Bommel und jetzt Florian Kohfeldt. Unter van Bommel hatte man schon den Eindruck, dass es spielerisch ein bisschen besser aussieht und man sich die Torchancen erspielt. Doch, 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 komm. Also die Torchancen hat sich der VfL unter van Bommel eigentlich immer erspielt. Nur da war natürlich auch in den Wochen die Effizienz nicht vorhanden. Und gegen Mainz, wie gesagt, kann ich mich jetzt an keine 100%ige Torchance erinnern. Also ich bin immer noch kein Fan von Florian Kohfeldt und ich glaube auch, dass der VfL in den nächsten Wochen ja eher nach unten blicken muss, anstatt nach oben. Ist jetzt im Moment Platz 8. Von hinten kommen noch Teams wie Köln, Bochum, Leipzig. Also ich glaube schon, dass es noch ein ganz ungemütlicher Winter werden kann. Könnte in Wolfsburg.
Fabi, du hattest ja letzte Woche, ich habe ja Hausaufgaben für dich erledigt, du hast es ja letzte Woche gefordert und du sollst diese Woche auch natürlich um die Ohren geschlagen bekommen. Du wolltest da den Durchschnitt der letzten Jahre von den Mannschaften haben, wie sie so gestanden haben. Und da können wir den VfL Wolfsburg mal mit reinnehmen, der ja jetzt Stand heute Platz 8 belegt. Durchschnitt der letzten Jahre wäre gewesen Platz 10, wenn wir die letzten 6 Jahre nehmen.
Platz 10.
Platz 10, 9,6, also runden wir auf. Also zwischen Platz 9 und 10 die letzten Jahre dann quasi. Also die letzte von 18 und 19 jeweils Platz 9, letztes Jahr dann zu dem Zeitpunkt Platz 6. Also ja, wird Zeit, dass der VfL Wolfsburg sich dann auch mal wieder fängt. Aber ist ja weiterhin alles relativ eng beisammen. Leverkusen hatten wir gerade abgefrühstückt. Leverkusen jetzt Platz 3. Im Schnitt der letzten Jahre wären sie auf Platz 7 gewesen. Also Leverkusen mit einem Plus von 4 Plätzen zum jetzigen Zeitpunkt. Sören, lass uns doch den Samstag mit einer Mannschaft weitermachen, die weiterhin für Furore sorgt, die der Liga Spaß macht und die sich am Wochenende mit 3 Punkten in Augsburg belohnt hat.
Ja, du sprichst sicherlich über den VfL Bochum. Ich habe eine sehr gute erste Halbzeit gesehen vom VfL. Sind ja mit 3-0 dann auch in Führung gegangen. Und in der zweiten Halbzeit, muss man wirklich sagen, war der FCA deutlich besser. Da wäre es sogar nicht unverdient gewesen, wenn die sogar noch einen Unentschieden holen. Dann ja, hat der VfL, glaube ich, über die 90 Minuten das 3-2 ja dann am Ende über die Zeit gerettet. Aber ja, für den VfL läuft es im Moment. Platz 10 mit 19 Punkten. Also der Conference League Platz ist in Sicht. Also ja, alles gut in Bochum.
Doppelpack Sebastian Polter, auch zweimal ja. Richtig schön. Einmal eingesetzt in den Lauf von Gerrit Holtmann. Eiskalt vor Ginkiewicz, das 1-0. 2:0 von Holtmann nach einer Löwenecke, den haut er dann auch richtig schön rein. Ja, und das 3:0 kurz vor der Halbzeit dann auch per Kopf durch Polter. Ja, und der FCA hat sich leider nicht belohnen können, wie letzte Woche noch kurz vor Schluss den Ausgleich zu holen. Und da wird es dann auch immer enger, was die Tabellensituation angeht. Der FCA, auch noch kurz zum Vergleich, der belegt ja momentan Platz Nummer 16. Schnitt der letzten 6 Jahre wäre Platz 12. Das ist, glaube ich, so ein Platz, Fabi, wo du den FCA so eigentlich ansiedeln würdest, oder?
Platz 12? Nee, ich glaube, ich habe den bei meinem in der Saisonvorschau schon auch eher weiter mit hinten reingenommen. Und am Ende des Tages, wie gesagt, für mich dann einfach auch wieder überraschend nach dem letzten Heimspiel gegen die Bayern, wo sie wirklich ein bärenstarkes Spiel gemacht haben, dann umso verwunderlicher, dass du dann in einem Heimspiel gegen VfL Bochum zur Halbzeit 0:3 hinten liegst. Das ist ja genau das, was ich halt auch immer wieder fordere von den Mannschaften, dass da eine gewisse Konstanz reinkommt, auch in den Leistungen. Ich glaube, das 1:1 in Berlin, das war dann letztendlich auch ein bisschen schmeichelhaft und glücklich. Und dann so ein Heimspiel, klar, du kommst zwar nochmal ran, aber am Ende des Tages kannst du dir ein Beispiel nehmen am VfL Bochum, der das Woche für Woche einfach auf eine gewisse Art und Weise konstant auf den Platz bringt. Klar, da ist auch mal immer wieder eine Niederlage dabei, vor allem gegen die größeren Teams. Aber das ist eben der Unterschied, glaube ich, warum so eine Mannschaft wie Bochum als Aufsteiger mit 19 Punkten in der Tabelle auf Platz 10 steht und eine Mannschaft wie der FC Augsburg, die meines Erachtens mindestens genauso viel Qualität hat im Kader, wenn nicht sogar mehr, weil ich es immer wieder sage, individuell ist bei den Augsburgern der eine oder andere wirklich richtig gute Kicker dabei. Ja, aber anscheinend die Konstanz ist das große Problem des FCA.
Ja, Konstanz auch ein Thema, was momentan die Frankfurter Eintracht noch nicht so für sich gefunden hat. Die Eintracht verliert bei der TSG Hoffenheim, die momentan, Fabi, völlig im Soll ist. Momentan Platz 5. Schnitt der letzten jetzt 6 Jahre wäre Platz 7 gewesen zu dem Zeitpunkt. Also momentan alles voll im Soll. Kurs Richtung Europa League wahrscheinlich. Ja, die Frankfurter gingen 1:0 in Führung durch ein schönes Kopfballtor durch Boré. Und dann dreht die TSG innerhalb von 6 Minuten das Spiel. Ein schönes Tor von Dennis Geiger und Ruther, der die letzten Wochen auch in bestechender Form ist. Und kurz dann in der 58. Minute dann das 3:1 durch Samaseku. Erwähnenswert bei dem Spiel vielleicht noch André Kramaric, wieder nicht in der Anfangsformation, bedingt dadurch, dass er wohl angeschlagen war, wie Sebastian Hoeneß hinterher bekannt gab. Aber vom Spiel, Grilic fiel auch noch kurz vor Spielbeginn aufgrund einer Erkältung aus. Aber alles in allem auch wieder ein ziemlich souveräner, guter Auftritt der TSG, oder?
Ja, vor allen Dingen wieder spielerisch. Ne? Ich glaube, das war ja, das Spiel gegen Fürth kann man ja auch nochmal so als Willenkarte nehmen, dass es spielerisch wirklich im Moment passt bei der TSG. Gerade Ruther, du hast es angesprochen, ist in stechenden Form, aber auch Mittelfeld mit Geiger und Samaseku gefällt mir sehr gut. Und also das ist durchaus verdient, dass sie im Moment auf Platz 5 stehen.
Ja, der 3:2 Anschlusstreffer durch Pacencia war auch gut anzusehen. Schöne Flanke von Philipp Kostic und dann nimmt er mit der Brust runter, Dorpkick aus der Drehung zum 3:2 Anschluss. Aber zum Ausgleich hat es dann leider nicht mehr gereicht. Eher mal wieder ein etwas schwacherer Auftritt der Frankfurter. Bei Hoffenheim vielleicht noch hervorzuheben, Chris Richards, der hinten in die Verteidigung für Grilic gerutscht ist. 87 Ballkontakte, 80% Passquote, 80% Zweikampfquote, auch hinten sehr stabil gestanden. Ja, eigentlich wie die komplette Hoffenheimer Mannschaft, perfekt alle zusammengespielt bei den Frankfurtern. Ndika hinten in der Abwehr noch vielleicht hervorzuheben, auch mit starken Leistungen in der Verteidigung, vielen Ballkontakten. Aber alles in allem hat es dann vorne durchschlagskraftsmäßig bei der Frankfurter Eintracht nicht gereicht, die jetzt unter der Woche in Fenerbahce spielen, sind ja auch schon eine Runde weiter und dann, wie gesagt, wartet das Heimspiel gegen starke Leverkusener. Und Fabi, wir beide hatten das Vergnügen am Samstagabend den deutschen Klassiko zusammenschauen zu können. Und wir waren nach den ersten 5 Minuten dann mal kurzzeitig geschockt.
Geschockt, also ich weiß, das Problem ist natürlich, dass mittlerweile auch jeder weiß, dass ich Bayern-Fan bin. Deswegen muss ich immer aufpassen, wie die eine oder andere Situation bewerte, beziehungsweise wie ich mich ausdrücke. Aber wie gesagt, wir haben es zusammen geguckt. Es war für mich ein unfassbar wildes Spiel. Es waren ziemlich viele Torchancen auf beiden Seiten. Die Dortmunder starten perfekt mit dem Treffer von Julian Brandt, was er übrigens richtig stark gemacht hat. Am Ende auch noch im 1 gegen 1 gegen Davis und den Ball dann rechts oben im Winkel versenken. Ja, und dann letztendlich überraschend, glaube ich, auch für uns beide ein Stück weit, dass die Bayern sich so schnell letztendlich schütteln konnten und zum Ausgleich kamen, wobei natürlich begünstigt durch einen kapitalen Bock von Mats Hummels. Und dann hatte ich eigentlich auch das Gefühl nach dem 1:1, dass es mal ein kurzzeitiges Powerplay war der Bayern, wo ich zu dir auch meinte, normalerweise müsstest du jetzt nachlegen mit wirklich der ein oder anderen guten Chance, vor allem Kingsley Coman, zweimal, sogar dreimal, glaube ich, in der ersten Hälfte. Trotz alledem hat es für den die Dortmunder immer wieder gereicht, im Umschaltspiel gefährlich vors Tor zu kommen. Haaland hatte noch die Riesenmöglichkeit auch zum 2:1. Am Ende geht es, glaube ich, mit einer verdienten Führung der Bayern, weil sie einfach, glaube ich, mehr vom Spiel hatten und auch die ein oder andere Torchance mehr mit 2:1 in die Halbzeit. Ja, und dann ging es eigentlich wieder mit einem Paukenschlag los. Ein wunderschönes Tor von Haaland zum 2:2. Wiederum ein individueller Fehler von Upamecano in dem Fall. Wobei man sich da auch, glaube ich, streiten kann. Er sieht halt einfach verdammt blöd aus. Er hat versucht, nicht mit der Hand zum Ball zu gehen oder zu kommen. Ja, und am Ende des Tages sieht er da blöd aus. Trotz alledem Haaland absolute Weltklasse. Ja, und dann kamen eigentlich zwei strittige Situationen. Und jetzt muss ich aufpassen.
Können wir ja den Sören gleich mal mit reinnehmen.
Genau. Dann, okay, Sören, dann erstmal du die Szene von Marco Reus.
Gegen Hernandez. Ne? Da würde ich schon sagen, dass das ein Elfmeter ist, oder?
Also interessant ist ja wirklich, heute hatte sich ja Felix Zweier dazu geäußert, der schon von vorne weg sagte, dass er das Spiel wirklich an langer Leine hat laufen lassen und er perfekte Sicht auf diese Szene hatte und es einfach oben ein Zweikampf gab, was für ihn kein großes Foul war und durch seine weite Auslegung der Härte bei dem Spiel war es für ihn definitiv kein Elfmeter. Also mit der Antwort vom Schiedsrichter kann ich definitiv gut leben. Ich meine, wenn oben geschubst wird, kommt man zwangsläufig unten mit den Füßen aneinander und Lucas Hernandez tritt ja nicht richtig Marco Reus da irgendwie um. Also der Hauptkontakt ist ja wirklich oben und dass Marco Reus jetzt auch kein Schwergewicht ist und auch ein bisschen leichter umzuschubsen ist als vielleicht ein Erling Haaland in der Situation, sieht das in der Situation, glaube ich, auch ein bisschen für die Dortmunder natürlich nach dem Elfmeter aus. Für mich dann als, ich sage es mal, neutraler Fußballbeobachter würde sagen, eine vernünftige Abwehraktion.
Aber ich glaube, es ist schon eine 50-50 Entscheidung. Also wenn da auf Elfmeter entschieden wird, glaube ich, kann man sich auch nicht unbedingt beschweren.
Also ich glaube, es gibt zwei Dinge zu der Situation zu sagen. Also zum einen, er fuhr wirklich eine relativ großzügige Linie in dem ganzen Spiel. Also das war schon auffällig. Muss ich auch sagen, ehrlicherweise fand ich das wirklich gar nicht so schlecht teilweise, dass eben nicht alles unterbrochen oder abgepfiffen worden ist, weil jeder, der auch mal außerhalb der Bundesliga sich das ein oder andere Spiel anschaut, vor allem in der Premier League, ja, dann ist da einfach eine gewisse Schärfe und auch ein bisschen Härte im Spiel. Als die Szene letztendlich dann auch in der Zeitlupe kam, von mir aus kann es eine 50-50-Situation sein. Ich war tendenziell, und das hat nichts damit zu tun, dass ich durch die rote Brille gucke, aber Das ist mir dann ein bisschen zu wenig für einen Elfmeter, speziell wenn man dann auch die ganze Linie, die Zweier in dem Spiel geführt hat, war es mir dann einfach auch zu wenig. Ich glaube auch im Nachhinein, die Spielberichte oder die alles, was man so in den Medien letztendlich über dieses Spiel lesen konnte, hat ja, es ging ja eigentlich gar nicht mehr um Fußball oder um dieses Spiel, sondern es ging ja nur noch um diese zwei Situationen. Und ich glaube auch, die Situation mit Reus wäre nicht so stark Thema, wenn es nicht den Elfmeter für die Bayern auf der Gegenseite nach dem Handspiel von Hummels gegeben hätte, oder?
Ja, also gut, ist es Hand so und ich weiß nicht, wie die Re mit der Handspielregel, da glaube ich, habe ich schon vor ein paar Jahren aufgegeben, das zu verstehen, aber ist es Hand, dann kann auf Elfmeter entschieden werden. Ist die Frage, ob sich dann der VAR einschalten muss. Ja, da fällt mir wirklich schwer, klare Meinung zu sagen. Also ist es Hand, wenn dann auf Elfmeter entschieden wird, okay, aber grundsätzlich glaube ich, dass das beide sehen. Für den BVB auch ein bisschen als Alibi gelten, gerade nach dem Spiel, weil die individuellen Fehler, die zu den drei Toren, gut, zum Elfmeter jetzt nicht, aber zu den beiden Toren geführt haben, waren schon groß.
Ja, und da hat Felix Zweier heute auch noch Stellung zu bezogen und da hat er wirklich gesagt, dass er auf die Szene, dass er da wohl zumindest gesehen hat, dass ein Kontakt mit der Hand, mit dem Ellbogen, wie auch immer bestand, er sich aber nicht hundertprozentig das identifizieren konnte und daraufhin wohl Kontakt mit Köln oder wie auch immer aufgenommen hat und die daraufhin gesagt haben, jo, da war was, schau dir das nochmal an. Und ja, sieht natürlich bescheiden aus. Mats Hummels versucht da, glaube ich, an Jude Bellingham irgendwie vorbeizukommen, durchzukommen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass vielleicht der ein oder andere Verteidiger sich einfach wirklich mit dem Kopf da reingeworfen hätte, anstatt so, ich weiß nicht, wie man es nennen sollte, mit ein, zwei Schritten da durchzuwuseln irgendwie. Also man hätte die Situation mit Sicherheit auch mit ein bisschen mehr Mut und Körpereinsatz mit einem vernünftigen Kopfball klären können, wenn man alles
Ich weiß nicht,
riskiert hätte.
also ich sage ja und scheiße. Also ja, Elfmeter, wenn nun mal die Regel so ist, wenn die Körperfläche sich vergrößert, er geht auch noch und das sieht man in der Zeitlupe. Ich möchte aber hier wirklich einschränken, wahrscheinlich auch sehr unbewusst, ja, dann mit der Hand beziehungsweise mit dem Ellbogen zum Ball. Und ja, dann ist es nun mal laut Regel, glaube ich, Elfmeter. Scheiße ist es, weil jeder, der mal auf Fußballplatz stand und vielleicht sogar auch in der Defensive aktiv war, es ist eine Bewegung, die er garantiert nicht mit Absicht, also er wollte mit Sicherheit nie mit Absicht mit der Hand oder mit dem Ellbogen zum Ball. Und ich glaube, das ist einfach der Situation geschuldet, dass er dann eben auch in dieser Körperhaltung letztendlich, dass der Ball dann eben auf dem Ellbogen landet. Und ich würde ihm da überhaupt keinen Vorwurf machen in dieser Situation. Ich glaube, er schaut auch nicht mal zum Ball oder nicht mal wirklich zum Ball. Von daher ist es wirklich einfach nur richtig blöd gelaufen in dem Fall. Und ja, wenn du die Regel eben so auslegst, dann ist es nun mal eben Elfmeter. Und klar, und in Summe, wenn du das dann verpackst, vor allem wenn du dann als Verlierer vom Platz gehst, dann sind es natürlich die zwei ja, Szenen, an denen du dich aufhängst, trotz alledem. Was mir einfach wichtig wäre, wäre hier einfach auch nochmal ein bisschen den Fußball in den Vordergrund zu rücken und einfach auch nochmal ein bisschen über das Spiel zu sprechen, weil an sich war es, glaube ich, vor allem auch für einen neutralen ja, Fußballfan unfassbar attraktiv, dieses Spiel zu sehen, weil es ging rauf, es ging runter, es waren viele individuelle Fehler, viele Fehlpässe auch. Und ich glaube, an sich war es dann trotzdem auch verdient, den Namen Topspiel zu tragen. Ist zumindest meine Meinung, weil es wirklich extrem unterhaltsam war. Es war auch ein gutes Niveau. Viel individuelle Klasse auch auf dem Platz mit Haaland, Bellingham, hier auf der anderen Seite Lewandowski, Coman, der auch ja, die ein oder andere gute Situation hatte. Von daher war das wirklich ein Fest für den deutschen Fußball.
So, mal kurz in den Spielfilm. Fabi hat das Brandtor schon angesprochen, hat das schön gemacht, das 1:1 durch Robert Lewandowski. Mats Hummels da als allerletzter Mann, der den langen Ball dann schlagen will, wie wir es eigentlich häufig von ihm sehen, hat er ein bisschen Pech, dass, ich glaube, Thomas Müller war es, da seine Haxen noch irgendwie in den Winkel bekommen hat, dass da ausgerechnet dann der Ball geblockt wurde, sodass Robert Lewandowski dann auf und davon war, beziehungsweise dann. Ja.
Ja, wobei natürlich dann auch noch die Chance bestand von Kobel. Erst dachte ich, ja gut, war der Abstand vielleicht ein bisschen zu groß, dass er rauskommt. Aber das unterscheidet dann, glaube ich, auch einen guten Bundesliga-Torwart zum Weltklasse-Torwart. Neuer hätte das sicherlich ein bisschen anders geregelt oder hätte durchgezogen. Ja, Kobel zögert ein bisschen und so konnte dann ja, Lever ein bisschen oder frei aufs Tor gehen, ne?
Ja, und kurz nach dem 1:1 hatte Emre Can dann einen Aussetzer im 16-Meter-Raum. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Er sah so ein bisschen aus, als ob er den Fuß falsch eingehängt hätte. Da spielt er ja einen Querpass im 16er, wo plötzlich Kingsley Coman dann frei vom Tor ist, der dann leider an Kobel scheitert. Ja, Leroy Sané hatte noch in der 30. Minute einen schönen Distanzschuss aus vom 16er, der auch knapp vorbeigeht. Er war auch ansatzlos, der Schuss. Und ja, das war es dann in der ersten Halbzeit. Da war es eigentlich schon ein Spiel,
Nee,
aber.
nee, 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 du vergisst jetzt die Haaland-Chance und ich glaube,
Haaland-Chance, ja.
genau, und Coman auch nochmal einmal über die rechte Seite durch, wo Kobel wirklich richtig stark im kurzen Eck pariert.
Ach so, die Aktion hatte ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Stimmt, genau. Ja. Da war Kingsley Coman eigentlich bei dem Spiel, kann man, glaube ich, somit als besten Bayern-Spieler, glaube ich, hervorheben, Fabi, oder?
Ja.
Ja, und dann, Sören, Fabi und ich hatten uns da hier auch schon gefragt. Und dann gerätst du 3:2 in Rückstand. Das war die 74., 75. Minute. Und dann wird Erling Haaland in der 80. Minute rausgenommen.
Ja, habe ich auch nicht verstanden. Also erst war ja vor dem Spiel, wurde ja gesagt, ja, 60 Minuten so im Schnitt. Aber wenn du dann wirklich zurückliegst, dann hättest du ihn jetzt die 10 oder im Prinzip waren es ja dann plus durch die Nachspielzeit 20 Minuten hätte man dann auch noch drin lassen können. Haaland ist immer für so ein Tor gut, wie man weiß. Also ihn hätte ich jetzt auch nicht rausgenommen. Aber da hat man, glaube ich, auch gesehen, im Gegensatz zum Bayern, die dann nachlegen können, wenn Haaland rausgeht, so dann legst du mit Tigges nach. So, das ist dann eben dann doch ein deutlicher Qualitätsunterschied. Und das unterscheidet dann eben auch Dortmund von Bayern in der
Ja.
Breite des Kaders.
Ja, und letztendlich haben die Bayern sich ja wirklich dann die letzten 10, 15 Minuten dann wirklich in manchen Situationen teilweise auch selber noch das Leben schwer gemacht und den BVB da immer noch ein bisschen am Leben gehalten. Wobei da hätte ich mir wirklich auch gerade, wo die Nachspielzeit da auf der Anzeigentafel angezeigt wurde, schon ein größeres Aufbäumen nochmal erwartet, Fabi, oder? Das war doch eigentlich nichts Berauschendes dann hinterher mehr.
Also zum Thema Haaland habe ich ja zu dir gestern dann während dem Spiel auch schon gesagt, ich hätte mir den zur Seitenlinie geholt und hätte zu ihm gesagt, du brauchst gar nicht mehr viel laufen. Wenn der Ball vorne im letzten Drittel ist, dann reicht's, wenn du einfach präsent bist. Deswegen hätte ich den auch niemals rausgenommen. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, glaube ich, spätestens nach der Auswechslung von Haaland und auch die Wechsel, die dann danach kamen. Es kam noch Schulz, es kam Tigges, wer kam noch?
Ihr Mal,
Hat es einer zufällig?
Wolf.
Wolf, genau. Das war eigentlich der Punkt, wo das Spiel dann letztendlich auch entschieden war, glaube ich, weil du dann einfach auch nicht mehr von der Qualität her, glaube ich, so fair muss man dann auch sein, von der Qualität her mithalten kannst. Wenn dann auf der anderen Seite ein Sané runtergeht und ein Gnabry kommt, das ist dann auch schon nochmal von der Qualität her ein Unterschied. Und ich glaube, dann nach den ganzen Wechseln war das Spiel dann ein Stück weit entschieden. Und glaube ich, Tobi, du hast es auf den Punkt gebracht. An einem normalen Tag, wenn die Bayern das vernünftig zu Ende spielen, dann kassierst du sogar noch das vierte, vielleicht sogar noch das fünfte Tor, weil
Tolisso
man dann
hat ja im
einfach auch.
freien Tor noch vorbeigeschossen, ne?
Genau, weil dann einfach auch, ja, dann ist dann am Ende, glaube ich, aus meiner Sicht einfach auch nochmal ein Qualitätsunterschied auf dem Platz definitiv vorhanden. Und was dann eben auch auffällig war, die Dortmunder normalerweise, wenn du dann in so einem Spiel, du liegst 3:2 hinten, es gibt eine Nachspielzeit von 10 Minuten. Klar, man kann es jetzt vielleicht auch noch, der Kommentator Fuß war es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen, ja, ein Stück weit. Was wäre jetzt, wenn nochmal 45 oder 50.000 mehr im Stadion wären? Klar, aber auf der anderen Seite hätte ich trotz alledem erwartet, dass dann nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und ein Thema, was ich auch gerne noch vielleicht auch von dir hören, aber wer in dem Spiel für mich eigentlich auch vollkommen untergetaucht ist, war Marco Reus. Wo du dann einfach
Ja.
normalerweise als Kapitän in den letzten 10 Minuten normalerweise omnipräsent sein musst und du kannst jetzt über Thomas Müller sagen, was du willst, aber Tobi, wir haben uns gestern auch wieder auf der Couch kaputt gelacht, weil wir einfach gesagt haben, ja, vielleicht stoppt er manchmal nicht einen Ball, so wie man das vielleicht von einem Spieler
Mit
in der Offensive des FC
Bundesliga-Qualität.
Bayern erwartet. Oder vielleicht passieren manchmal extrem komische Sachen und er stolpert über seine eigenen Füße. Aber er ist halt wirklich präsent. Er läuft 90 Minuten und du siehst ihn immer und
Er
immer
ist
wieder.
überall, überall.
Er ist überall und Marco Reus, ich habe, glaube ich, Tobi, wann war das? In der 70. Habe ich dich mal gefragt, ob der noch mitspielt überhaupt.
Ja, richtig, genau. War immer mal wieder die eine oder andere Szene, wo man mal kurz mal gesehen hat, aber du hast es gerade angesprochen. Also so, dass er immer präsent ist und immer mal wieder ins Gedächtnis gerufen wird und dass man ihn sieht, die Aktionen waren relativ wenig bei diesem Spiel.
Aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, was Marco Reus, glaube ich, über Jahre jetzt schon begleitet. Also in großen Spielen ist er nicht der Spieler, der abliefert. Und das unterscheidet ihn, wie er schon gesagt hat, von Thomas Müller, der eben die großen Spiele, da ist er da. Und bei Marco Reus hat man schon den Eindruck, dass er in diesen Spielen sich auch ein bisschen zurücknimmt, komischerweise, oder dass er eben den Stempel nicht so aufdrücken kann. Also das ist, finde ich, sowieso ein Thema über Jahre schon. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so, dass er die großen Titel nicht mehr gewinnen wird.
Ich möchte die letzten Sätze, Worte, wie auch immer, für den heutigen Sonntag eigentlich an Fabi abgeben. Und zwar, Fabi, an diesem Sonntag geschah Besonderes im Borussia Park. Zur Halbzeit stand es sage und schreibe 6:0. Nein, nicht für Gladbach, sondern für den SC Freiburg. Was war denn da los?
Vielleicht ruft Max Eberl jetzt bei Brazzo an und fragt, was vor ein paar Wochen an gleicher Stelle nur ja, den Gegner getroffen hat. Ja, das ist, finde ich, heute eben dann auch ja, eine Bestätigung dessen, was ich die letzten Wochen einfach auch immer wieder angesprochen habe. Die Mannschaft, die läuft ihren Ansprüchen hinterher. Es gibt für mich in der Mannschaft eben ja, nicht die Achse an Führungsspielern und auch die Mentalität, die du eigentlich von so einem Kaliber Borussia Mönchengladbach eigentlich erwartest. Und ja, ich glaube, spätestens heute ist der Zeitpunkt, wo man dann wirklich auch ja, das eine oder andere ja, in Frage stellt, jeden Stein ab morgen Vormittag umdreht und guckt, wie man das Schiff wieder auf oder in ruhige Fahrwasser bekommt, weil du darfst nicht als Borussia Mönchengladbach zu Hause 0:6 verlieren. Und ja, und das Schlimme an der ganzen Tatsache ist ja, dass du immer mal wieder ein Highlight-Spiel hast, wie eben gegen die Bayern, aber der Rest, der war wenig überzeugend. Und so langsam aber sicher, als 13. in der Tabelle mit 18 Punkten, ja, würde ich behaupten, dass es jetzt wirklich darum geht, ja, Schadensbegrenzung zu betreiben, weil du kannst jetzt schleunigst anfangen, wieder Punkte zu sammeln, weil ansonsten ist nämlich das große Saisonziel internationales Geschäft nämlich in ganz weiter Ferne. Und die Mannschaften, die vor den Gladbacher stehen, vor allem auch jetzt auf den internationalen Plätzen, machen für mich im Moment zumindest einen so verdammt guten und sicheren, stabilen Eindruck, dass es sehr, sehr schwer wird für die Gladbacher, wenn sie nicht bald in die Spur kommen, da wieder den Anschluss herzustellen.
Sehr treffende, passende Worte. Ich glaube, das bringt es alles ganz gut auf den Punkt. Und vor allem gerade muss man ja noch hervorheben, nach dem verlorenen Derby letztes Wochenende, was ja schon ziemlich bitter war, hätte man ja heute eigentlich auch mit einer mehr als guten Reaktion der Gladbacher gerechnet. Aber ja, da kommt es dann, wie es so kommt. Da liegt es nach 12 Minuten schon 3:0 hinten. Jeder Schuss ein Tor. Bei den Standards, wir kennen es selber vielleicht auch von früher. Es gibt so Spiele, da meinst du bist beim Mann und der löst sich dann trotzdem, kommt frei zum Kopfball und im 16er herrscht keine Zuordnung. Also wenn 6 Tore alleine durch Standards passieren, dann hat das dort für mich mit Konzentration zu tun, mit Zuteilung und Konzentration. Aber ja, und auch in der zweiten Halbzeit wurden dann 3, 4 Wechsel wurden noch vollzogen. Die Offensive einmal durchgewechselt, aber auch danach, der SC Freiburg hat es dann eigentlich wirklich im Stile einer, ja, muss man wirklich das Wort in den Mund nehmen, Spitzenmannschaft runtergespielt, hat nichts mehr anbrennen lassen. Und was man Christian Streich, das fand ich für mich jetzt persönlich wirklich hoch anrechnen musste, Der hat das wirklich alles ganz normal hingenommen, ist weder vogelwild an der Seitenlinie rumgesprungen, hat sich gefreut. Die hatten ja zuletzt auch 3 Niederlagen am Stück. Ich glaube, der konnte sich auch ganz gut in die Lage von Adi Hütter reinversetzen. Und ja, ein völlig verdienter Freiburger Sieg, die wahrscheinlich selber nicht so damit gerechnet haben. Und ja, 14. Spieltag, der Sportclub hat 25 Punkte auf dem Konto und belegt Tabellenplatz 4. Also, da sind die Freiburger wieder.
Ja, ihr habt es ja schon gut zusammengefasst. Bin mal gespannt, was sich in der Winterpause dann tun wird in Gladbach, weil Max Eberl hatte ja gesagt, dass sie eventuell schon im Winter ein paar Veränderungen vornehmen müssen, auch aus finanzieller Sicht. Aber ich glaube, in dieser Saison wird der internationale Platz nicht zu erreichen sein. Dafür gibt es im Moment Mannschaften, die einfach besser spielen.
Aber Problem ist ja auch, wenn die Gladbacher gezwungen sind, irgendwas zu machen, also zum einen auf der ja, Ausgabenseite, was definitiv erforderlich ist, auf der anderen Seite auch ja, bei der Abgabe. Und ich kann mich, oder wenn ich jetzt richtig bin, es gibt ja noch den einen oder anderen durchaus Schlüsselspieler der letzten Jahre der Gladbacher, beispielsweise Matze Ginter ist ein Spieler, und das ist genau das, was ich ja auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, ist, wenn du deinen Schlüsselspielern eben im nächsten Jahr oder im Folgejahr kein internationales Geschäft bieten kannst und was ja dann im erweiterten Sinne jetzt sich ja wahrscheinlich sogar wiederholen wird. Man hat letztes Jahr auch sich im vor allem in der Rückrunde oder mit der Rückrunde letztendlich vieles verbaut. Jetzt kommst du im Zweifel wieder nicht ins internationale Geschäft. Dann ist halt diese Strahlkraft oder die Attraktivität, die so ein Verein normalerweise hat, ausverkaufte Hütte international, dann ist ja die Gladbach wirklich, oder sind die Gladbacher ja wirklich auch ein extrem attraktiver Club in Deutschland. Normalerweise, wenn wir uns über Fußball austauschen und wir reden über die Top-Clubs der Bundesliga, ja, dann zählt Gladbach ja eigentlich im erweiterten Kreise immer mit dazu. Aber wenn du so eine Entwicklung machst, die dann aber auch über 2 Jahre hinweg ja, das kratzt am Image und ich glaube auch, dass es dann einfach wenig attraktiv ist für Spieler mit einer bestimmten Qualität dann dorthin zu wechseln. Und das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache, weil es eigentlich ein richtig, richtig ja, cooler und attraktiver Bundesliga-Club ist, die Gladbacher. Und wenn wir mal zurückgehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Marco Rose seinen Wechsel zu den Dortmundern bekannt gegeben hat der eine oder andere Spieler, ich glaube Kramer war es zum Beispiel auch, davon gesprochen, dass es eigentlich gar nicht mehr, ja, oder es gibt eigentlich keinen Grund mehr zu Dortmund zu wechseln, weil die Gladbacher auf Augenhöhe spielen. Wisst ihr, was ich meine? Und innerhalb von 1,5 Jahren ist dieses Ganze, was man sich über Jahre hinweg aufgebaut hat, einfach
umgestoßen.
Ja, ne? Ja, verschwunden. Und das ist einfach unfassbar schade. Und mal ganz ehrlich, für uns als ja, Liebhaber der Bundesliga, ja, das ist ein absolutes Desaster, weil wir brauchen Mannschaften, die ja eine Qualität haben. Wir brauchen auch Mannschaften, die den einen oder anderen Topspieler aus Europa auch haben. Und die Gladbacher sind mit Sicherheit so eine Mannschaft, wo wenn sie regelmäßig vielleicht sogar Champions League spielen würden. Sowas brauchen wir in Deutschland. Und dann ja, kann es einem einfach nur richtig leid tun, was da im Moment passiert. Schade, wirklich. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, das hörte sich jetzt, das war eine sehr schöne Trauerrede über den deutschen Fußball, Borussia
Mönchengladbach. Mein Gladbach-Herz ist gebrochen.
So, die nächste Mannschaft. Mit der er sich jetzt verscherzt hat diesmal.
Ich bin Fan von allen Mannschaften in der Bundesliga.
Aber ich denke, Fabi Sören, das wird auch vielleicht ein Thema sein, wenn wir die Winterpause haben, über die Qualität der Bundesliga und allgemein die deutschen Mannschaften. Da gibt es, glaube ich, das ein oder andere Thema, wo man sich vielleicht auch mal drüber austauschen kann. Da können wir ja mal gucken, was wir da für ein Thema nehmen. Aber ja, für Borussia Mönchengladbach sieht es echt ziemlich, ziemlich bitter aus. Da wird man die Saison auch wieder nicht schlau draus. Ja, lasst uns das Ding zumachen für heute Abend. Ich denke, wir sind ganz gut durchgekommen, haben alles mehr oder weniger gut auf den Punkt gebracht. Und dann schauen wir mal, was der 15. Spieltag nächstes Wochenende für uns für Überraschungen auf Lager hat. Vielen Dank, Jungs.
Stopp! Stopp, 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 stopp,
Oh,
stopp, stopp.
was haben wir vergessen?
Ja, den Gewinner des Spieltags.
Boah, da tue ich mich jetzt wirklich schwer. Wen nehme ich da? So, du kannst gerne vorab, wenn du schon jemanden...
Ja, das ist eine sehr gute Frage bei diesem Spieltag. Gibt es da überhaupt einen Gewinner?
Also ich habe einen.
Ja, der...
Ja, dann fang am besten mal an.
Genau.
Ja, mein Gewinner des Spieltags ist natürlich unabhängig vom Fansein der FC Bayern, weil wenn du ein Topspiel für dich entscheidest und auch noch ein tolles Fußballspiel für dich entscheidest, wenn man mal alles andere auslässt, dann ist es ein absoluter Big Point, wenn du Meister werden willst. Man darf das nicht immer alles beiseite schieben, auch wenn sie die letzten 9 Jahre Meister wurden, aber ein Topspiel, wenn du gewinnst und auch 4 Punkte davon ziehst, dann bist du für mich der Gewinner des Spieltags.
Dann würde ich Robert Lewandowski nehmen. Nach der verlorenen Wahl direkt einen Doppelpack, Reaktion gezeigt, trotz der Messi-Rufe in Dortmund, wieder ein starkes Spiel gemacht, deshalb mein Gewinner des Spieltags.
Okay, gut, dann komme ich zum Schluss und jetzt haue ich mal einen raus, da hoffe ich mal so, und da wird die nächste Stadionwurst dann oder nächste Bier dann auf dich gehen.
Sebastian Polter.
Ja, ich mache es, ich verallgemeiner es ein bisschen, für mich ist es der VfL Bochum, dadurch bedingt mit dem Sieg in Augsburg, haben sie ja jetzt insgesamt schon 6 Punkte zwischen sich und Augsburg gebracht, Bielefeld und Köln trennen sich unentschieden, Stuttgart und Hertha trennen sich unentschieden, also besser hätte es, glaube ich, für den VfL Bochum an diesem Wochenende wirklich nicht laufen können.
Gute Wahl.
Gute Wahl, das beruhigt.
Gute Wahl, wobei man aber eine Sache noch zu hören, eigentlich ist es doch die größte Bestätigung, die du haben kannst als Spieler, wenn du solche Sprechchöre bekommst, oder?
Absolut, ja. Das würde ich auch sagen. Also das hat, also, als ich das gehört habe, ich glaube, das ging Lewandowski so ein bisschen auch runter wie Öl. Also ja. Also da kann ich dir nur recht geben. Das ist die beste Auszeichnung, die man bekommen kann.
Ja. Mit diesen schönen lobenden Worten über Robert Lewandowski.
Geht's jetzt TV-Tipp oder geht's jetzt über zum Tatort?
Die besten Spiele waren natürlich gestern Abend schon, aber du hattest ja das Scouting noch angesprochen, dass der FC Bayern ja mal bei Juve vielleicht nochmal die Fühler ausstrecken sollte und die Augen aufhalten sollte. Da hast du heute die Gelegenheit, Juve ja auch nur momentan 8. auch schon einige Punkte ziemlich enttäuschend, wie sagen wir mal die Gladbacher dieses Jahr hinter der Spitzengruppe der Mailänder Clubs. Die spielen heute gegen Tabellen 18. aus Genua zu Hause. Also ein lecker Business, das glaube ich für heute Abend nicht. Der Tatort ist da, glaube ich, dann für heute doch die bessere Alternative.
Gut.
Gut, in diesem Sinne, Jungs, hat dir Spaß gemacht.
Danke euch. Bis nächste Woche.
Ciao. Bis nächste Woche.
Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.